im Jahresvergleich zu. Das ist nicht allein ein Wetterphänomen und das wird jetzt einmal mehr mit Daten belegt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Michael Mellinger.
Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr Hitze ausgesetzt als üblich. Das gilt auch für Deutschland. Hier gab es nach Schätzungen zuletzt jährlich rund 3000 hitzebedingte Sterbefälle. Um zu verhindern, dass sich die Hitzewellen weiter verstärken, plädieren die Forscher dafür, keine Kohle, kein Gas und kein Öl mehr zu verbrennen. Außerdem seien zum Schutz der Bevölkerung bessere Hitzeaktionspläne nötig, vor allem für Städte. In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her über die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könne nur der Kongress treffen. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz bereiten sich weitere Menschen darauf vor, ihre Häuser zu verlassen. Noch immer steigt das Wasser, das sich hinter dem gigantischen Schuttkegel aufgestaut hat. Laut Katastrophenstab ist die Kante des meterhohen Eis-, Fels- und Geröllbergs im Lötschental fast erreicht. Noch ist aber unklar, ob das Wasser nach außen nach und nach abfließen kann oder sich in einer großen Flutwelle in Richtung Tal bahnt. Das könnte 2 tiefer liegende Gemeinden betreffen. Das Dorf Platten liegt bereits fast völlig unter meterhohem Schutt. Die rund 300 Einwohner waren in der vergangenen Woche in Sicherheit gebracht worden. Wer eine Immobilie besitzt, soll nach dem Willen von Bundesjustizministerin Hubig gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Das sei so im Koalitionsvertrag vereinbart, sagte die SPD-Politikerin der Augsburger Allgemeinen. Hubig verwies auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland letztes Jahr. Aus dem Hauptstadtstudio Benjamin Großkopf.
Die Pflicht würde demnach zunächst nur für die Versicherungswirtschaft gelten. Das heißt, Neuverträge nur noch mit einer Elementarschadenabsicherung, bei Altverträgen Umstellung zu einem bestimmten Stichtag. Unklar bleibt, ob, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag bereits erwogen, Privatbesitzer bei bestimmten Begründungen darauf verzichten können. Nach Angaben der Versicherungswirtschaft sind bislang etwa die Hälfte der Privathäuser in Deutschland gegen Elementarschäden versichert. Der zuständige Gesamtverband unterstützt das Vorhaben der Bundesregierung, weist aber ebenfalls darauf hin, es kommt auf die Einzelheiten an und eine bessere Versicherung verhindert noch lange kein Extremwetter.
Brandenburgs neuer Innenminister Wilke hält das Flüchtlingszentrum in Eisenhüttenstadt für verzichtbar. Der parteilose Politiker stellte im RBB 24 Inforadio Änderungen bei der Unterbringung von Geflüchteten im Land in Aussicht. Werner Schoninger, RBB 24.
Wilke will die Zukunft des sogenannten Dublin-Zentrums in Eisenhüttenstadt offen lassen. Hier leben Geflüchtete, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Wilke zufolge kommen weitere derartige Flüchtlinge wegen der verschärften Grenzkontrollen, aber jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland. Die Gelder für weitere Erschließungsarbeiten des Zentrums könne man daher andernorts womöglich besser einsetzen, so Wilke. Es sei immer seine Position gewesen, dass Menschen das Land verlassen müssen, die kein Bleiberecht haben, betonte Brandenburgs Innenminister. Dafür gelte es, die Rückführungen zu optimieren. Wer ein Bleiberecht habe und einen Beitrag für die Gesellschaft leiste, sei aber willkommen.
In Berlin wird ab heute das 200-jährige Bestehen der Museumsinsel gefeiert. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz lädt bis Sonntag zu Veranstaltungen, Führungen, Workshops und Konzerten ein. Kostenlose Führungen sollen Einblicke in die Geschichte und die Architektur der Museumsinsel geben. Sie gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mit einem Tagesticket für 14 Euro können alle Häuser des historischen Ensembles sowie die Sonderausstellungen besichtigt werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern. Später von Südwesten freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 16 und in Tempelhof 18 Grad. In Strausberg 16 und in Treuenbrietzen 22 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Wir hatten jetzt in unserer Region doch einiges an Regen und es ist im Moment noch nicht besonders heiß, aber es wurde jetzt schon wärmer, 24 bis 28 Grad am Sonntag, dazu dann Unwettergefahr. Die Tage mit extremer Hitze nehmen weltweit zu und die Organisation World Weather Attribution, kurze WWA, hat aktuelle Klimadaten ausgewertet. Das ist ein Netzwerk, was sich mit solchen Wetterextremen auch beschäftigt. Jetzt ist der Bericht vorgelegt worden und der zeigt die Hitzeentwicklung. Zu den Ergebnissen Susanne Henn aus dem ARD-Kompetenzzentrum Klima.
Ja, dass Hitzewellen schon zugenommen haben und weiter zunehmen werden und dass der Klimawandel daran nachgewiesenermaßen ganz entscheidend Anteil hat. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so überraschend, aber erschreckend ist vor allem die Schnelligkeit, mit der das Ganze passiert. Allein in den letzten 12 Monaten, also zwischen Mai 2024 und Mai 2025, waren rund 4 Milliarden Menschen, also fast die Hälfte der Weltbevölkerung, rund einen Monat mehr Hitze ausgesetzt, als sie es ohne Klimawandel gewesen wären. Immer gemessen daran, was in ihrer Region so üblich ist, also eine Hitzewelle in Norddeutschland hat andere Temperaturen als eine in Zentralafrika. Aber für alle gilt, es wird noch schlimmer, denn viele dieser Hitzewellen, die übrigens per Definition 6 Tage oder länger dauern müssen, lassen sich auf die Erderwärmung zurückführen. Und je höher die Temperatur steigt, umso wahrscheinlicher werden noch mehr Hitzewellen. Und der Temperaturanstieg, der hängt natürlich ganz entscheidend davon ab, wie lange wir noch fossile Energien nutzen und den CO2-Ausstoß erhöhen. Und da sind wir ja noch bei.
Und kommen wir dazu, welche Regionen der Erde am stärksten betroffen sind.
Tatsächlich ist jede Region betroffen. 2024 war ja das wärmste Jahr, das bisher gemessen wurde. Es trifft zwar noch nicht alle gleichermaßen stark, aber alle sehr spürbar. In 195 Ländern, darunter auch Deutschland, gab es in den letzten 12 Monaten doppelt so viele Hitzetage wie vor den Zeiten der Erderwärmung, aber es geht noch viel schlimmer. Aruba zum Beispiel, eine relativ kleine Insel in der Karibik, oder Dominica, das liegt auch dort in der Region, die haben 4-mal mehr Hitzetage, als sie ohne Klimawandel hätten, über 180 allein in den letzten 12 Monaten. Aber in vielen Ländern würden die Gefahren, die damit einhergehen, immer noch unterschätzt, so die Autoren und Autorinnen des Berichts. Und besonders gefährdet sind natürlich die Menschen in den ärmeren Ländern der Welt, aber auch alte Menschen, solche mit Vorerkrankungen, diejenigen, die körperlich im Freien arbeiten müssen, aber auch Schwangere und natürlich Kinder.
Und die Forderungen, die vom Netzwerk daraus abgeleitet werden, sind nicht neu, aber trotzdem zentral, sagt unsere Korrespondentin.
Eigentlich wissen wir ja alle, was wir tun müssen, aber man kann es nicht oft genug sagen. Erstens, schneller raus aus den fossilen Energieträgern Öl, Gas und Kohle, denn das ist der entscheidende Schritt, um den Temperaturanstieg zu verlangsamen und zu stoppen. Zurückdrehen können wir ihn nicht, es wird auch noch schlimmer, also das heißt heißer werden. Und deshalb fordern die Autoren und Autorinnen zweitens bessere Frühwarnsysteme, drittens bessere Hitzeaktionspläne und viertens vor allem eine langfristige fundierte Planung, wie wir vor allem Ballungsräume hitzeresistenter machen. Das wissen wir eigentlich alle, dass das nötig ist. Es passiert bei weitem nicht genug und damit, so ein Fazit des Berichts, bringen wir Milliarden von Menschen in Gefahr.
Das war Susanne Henn aus dem ARD-Kompetenzzentrum Klima über einen neuen Bericht des Forschungsnetzwerkes WWA. Und wir bleiben beim Thema, denn der Straußsee bei Strausberg im Märkisch-Oderland hat ein Problem. Er verliert Wasser. Um 1 Meter ist der Wasserstand in den vergangenen 20 Jahren gesunken. Wenn es so trocken bleibt wie bisher, könnte der See noch einmal 4 Meter verlieren in Zukunft. Schon seit einiger Zeit gibt es deshalb die Idee, den Straußsee über eine 17 Kilometer lange Rohrleitung aus dem Kriensee bei Rüdersdorf zu fluten. Experten sagen jetzt, aus dieser Idee wird nichts werden. Über das Ergebnis und wie es vor Ort bewertet wird, unsere Reporterin Sabine Zitschke.
Das Fazit der Experten der Firma Josweg aus Karlsruhe ist ernüchternd, aber klar. Die Ingenieure und Hydrologen sehen eine Fremdflutung des Straußsees als nicht genehmigungsfähig an. Die hohen Sulfatwerte würden das Ökosystem des Straußsees nachhaltig schädigen. Für Bürgermeisterin Elke Stadler steht diese Überleitungsidee aus dem Rödersdorfer Kriensee also vor dem Aus.
Es ist nicht einfach und die Auswirkungen, die auch hier beschrieben sind, sind ernst zu nehmen, wenn es um die Sulfatbelastungen geht. Und wenn man kann nicht sagen, wir wollen das jetzt so und dann passt das so.
Doch Frank Weber von der Bürgerinitiative Straußsee gibt sich damit nicht zufrieden. Er hadert mit den präsentierten Messungen.
Es brauchen im Gutachten sowohl Vergangenheitswerte an Sulfat als auch Zukunftswerte und nicht nur ein Ist-Zustand.
Denn es bleibt unklar, warum die Sulfatwerte so hoch sind. Wo kommen die Salze her? Aus dem Rüdersdorfer Tagebau? Und auch der bislang so gesunde Straußsee hat dieses Problem.
Weil, wie wir gehört haben, ist der Straußsee ja mittlerweile schlechter, was Sulfatwerte betrifft, als der Durchschnitt der Brandenburger Seen. Und das ist eine Entwicklung, die erst in den letzten 10 Jahren eingetreten ist.
Den Experten genau zugehört hat gestern auch Dirk May. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den fallenden Grundwasserständen in der Region und fühlt sich jetzt bestätigt. Der örtliche Wasserversorger würde zu viel Trinkwasser im nahen Wasserwerk Eggersdorf fördern, also quasi unterirdisch den Straußsee anzapfen.
Man könnte sozusagen das Problem deutlich reduzieren, man könnte sozusagen das Problem sogar umkehren, wenn man zum Beispiel eine Zeit lang halt dort weniger fördert.
Doch das Wasserwerk Eggersdorf versorgt mehr als 100.000 Menschen mit Trinkwasser. Die Entscheidung, hier weniger zu fördern, wäre eine politische. Bürgermeisterin Stadeler, die noch ein Jahr im Amt ist, muss sich jetzt noch einmal mit ihren Abgeordneten über die vielen Gutachten beugen und neue Lösungen zur Rettung des Straußsees suchen. Denn teuer wird es auf jeden Fall.
Im Endeffekt, ob ich so eine komplexe Aufgabe in kurzer Zeit lösen kann, vermag ich zu bezweifeln. Dazu brauchen wir einfach die Unterstützung vom Land Brandenburg, um einfach mal ins Arbeiten zu kommen.
Das sagt die Strausberger Bürgermeisterin Elke Stadeler. Sie will den Straußsee retten. Experten sagen jetzt, eine Flutung von außen wird nichts nützen, ist nicht genehmigungsfähig. Wir sind jetzt mitten im langen Wochenende. Gestern Christi Himmelfahrt, heute Brückentag. Eigentlich die perfekte Gelegenheit für einen Kurztrip. Wer mit dem Auto unterwegs ist, benutzt bei solchen Ausflügen gern mal Google Maps, um zu schauen, ob man da gut durchkommt, ohne Stau. Ausgerechnet zum Start des langen Wochenendes gab es da gröbere Probleme. Und Lisa Bertram erklärt, was da los war.
Es waren echt viele Leute sehr irritiert, weil Google Maps in mehreren deutschen Großstädten Straßensperrungen, zum Beispiel auf Autobahnen oder von Autobahntunneln angezeigt hat, die es aber gar nicht gab. Zum Beispiel um Hamburg rum, Berlin, München, Frankfurt, in Teilen von NRW. Überall da gab es Abschnitte mit diesem Sperrsymbol, aber die Sperrungen gab es ebenso gar nicht. Die Polizei konnte die jedenfalls nicht bestätigen. Und gestern Nachmittag haben sich die Fake-Sperrungen auf Maps dann auch so langsam aufgelöst. Und Google selbst spricht von Einzelfällen, wollte da keinen weiteren Kommentar zu abgeben. Die Informationen werden jetzt wohl geprüft. Also wie es zu den Fehlinformationen kam, ist weiter unklar.
Wo Sperrungen und Staus sind, dazu bekommt Google die Daten übrigens nicht von der Polizei, sondern aus anderen Quellen.
Zum Beispiel über uns User. Über unsere Standortdaten checkt Maps schon mal, wie viele mit ihren Autos gerade unterwegs sind und auch mit welcher Geschwindigkeit. Wenn es voller und langsamer wird, ist das eben ein Zeichen für Stau. Und wir als Fahrerinnen und Fahrer werden ja auch immer mal gefragt, gilt die und die Sperrung noch? Ist hier und da wirklich noch Stau? Und dann kann man ja oder nein klicken. Aber Google nutzt nicht nur von uns Usern die Daten, sondern auch von Verkehrsbehörden und nutzt auch KI, um Staus vorherzusagen. Und der Konzern sagt eben, diese ganzen Daten in der Mischung sind in den allermeisten Fällen ziemlich genau, aber offenbar nicht immer, wie sich ja dann gestern am Feiertag fast überall in Deutschland gezeigt hat.
Also da ging gestern einiges schief beim Kartendienst Google Maps.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die deutschen Fußballerinnen fiebern der Europameisterschaft in der Schweiz entgegen. In gut einem Monat wird das Turnier eröffnet. Es ist nicht mehr viel Zeit für die DFB-Frauen und Bundestrainer Christian Wüg, sich vorzubereiten. Heute Abend steht in Bremen das vorletzte Spiel vor dem Turnier an. Klaus Wilkens berichtet.
Nationalspielerin Laura Freigang ist Hobbyfotografin und sie weiß genau, welches Foto sie gerne in diesem Jahr schießen würde.
Am liebsten von den anderen natürlich dann beim Jubeln, hoffentlich über einen Erfolg. Vielleicht die Europameisterschaft. geschafft. Das wäre das Beste.
In gut einem Monat beginnt die EM in der Schweiz und der Titel ist das erklärte Ziel der deutschen Mannschaft.
Also mit der Einstellung fahren wir zum Turnier. So muss man auch zum Turnier fahren. Und wir sind motiviert. Wir haben eine neue Truppe zusammen mit vielen, vielen guten Spielerinnen, vor allem aber eine richtig gute Mannschaft. Und Turniere, also gute Mannschaften sind, glaube ich, die perfekte Basis für ein gutes Turnier. Und es wird natürlich nicht einfach, aber wir haben Bock drauf.
Noch zwei Spiele sind bis dahin zu absolvieren. Die Partie gegen die Niederlande im Bremer Weserstadion gilt dabei als echte Standortbestimmung, so Bundestrainer Christian Wück.
Es ist für uns ein Härtetest für die Europameisterschaft. Es ist eigentlich ein Endspiel. Wir wissen, dass es um sehr viel geht.
Mit einem Sieg gegen die Niederlande kann sich das deutsche Team den Gruppensieg in der Nations League holen und damit auch den Einzug in das Final Four Turnier sichern. Das wäre der richtige Weg, so Sjoerke Nüsken.
Da wollen wir natürlich auch dabei sein. Und man hofft auf jeden Fall, irgendwelche Spielminuten zu bekommen, um sich da auch nochmal zu beweisen und zu zeigen auf dem Feld, um sich da halt irgendwie dann auch ins EM-Team zu spielen.
Dafür wurde auf dem Trainingsplatz in Bremen fleißig gearbeitet. Vor allem an der Taktik wurde gefeilt, so der Bundestrainer. Schließlich soll der erste Auftritt einer deutschen Frauenfußballnationalmannschaft im Bremer Weserstadion erfolgreich verlaufen. Darauf setzt auch Clara Bühl.
Ja, also ich glaube, wenn man das Stadion schon sieht, hat man schon Gänsehaut. Und wenn man dann noch weiß, dass so viele kommen, ist das einfach ein super schönes Gefühl, in so einem Stadion so ein bedeutsames Spiel dann bestreiten zu dürfen. Und da wollen wir uns einfach ein gutes Gefühl holen, Selbstbewusstsein holen und als Team, als Einheit auftreten und dann hier gewinnen.
Und dann kann die deutsche Mannschaft zumindest mit einem guten Gefühl zur EM in die Schweiz fahren. Und vielleicht wird es dann auch etwas mit dem Schnappschuss von Laura Freigang.
Deutschland gegen die Niederlande. Anpfiff ist um 20.30 Uhr und wir übertragen das Spiel aus Bremen live und in voller Länge im RBB 24 Inforadio. Noch eine Meldung vom Basketball. Alba Berlin hat seine erste Neuverpflichtung für die kommende Saison bekannt gegeben. Aus Oldenburg wechselt der deutsche Center Norris Akpakoko an die Spree. Der 2,17 Meter große gebürtige Bremer unterschrieb einen Vertrag für 3 Jahre. Akpakoko entwickelte sich in Oldenburg zum Leistungsträger und soll Alba nach der schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte dabei helfen, zurück zu alter Form zu finden.
Werbung.
Boah, Karle, was die richtig in Schwung bringt.
Was denn?
Radlermüsli von Seitenbacher.
Müsli für Radfahrer?
Ja, genau. Seitenbacher Radlermüsli. Radlermüsli von Seitenbacher.
Kaffee oder Tee? Jeder Mensch ist anders. Aber eins steht fest. Bei uns finden Sie die Küchentrends, die in Ihr Leben passen.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Studio finden und Trends erleben. Musterhausküchen.de.
Musterhausküchen.
Genau richtig. Der Preis geht baden.
Yippie!
Jetzt zugreifen und sparen. Das Samsung Galaxy A56 5G inklusive den Galaxy Buds FE Kopfhörern im Tarif Othello Ornette Flat Classic für nur 1 Euro. Jetzt vor Ort bei Euronics. Euronics für mein bestes Zuhause der Welt.
Deu, 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 deu.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Es kommt mehr und mehr die Sonne heraus. Kurze Schauer sind in der Uckermark schon noch möglich. Maximal 22 bis 26 Grad bekommen wir heute. Dazu gibt es einen starkböigen Westwind.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Michael Mellinger.
A10, westlicher Berliner Ring, Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und List stehen Sie an einer Baustelle etwa 20 Minuten im Stau. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben mit plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin in Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. In Mückelheim ist die Straße Alt-Mückelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. Und zur S-Bahn bis Sonntag Betriebsschluss sind unterbrochen die S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg und die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Stattdessen fahren Busse.
Es ist gleich 12.19 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Was haben die Länder Zentralasiens wie Kirgisistan oder Tadschikistan mit Europa gemeinsam? Sie sind besonders von Hitzewellen als Folge des Klimawandels betroffen. Das Klimaforschungsnetzwerk WWA beschäftigt sich mit Wetterextremen und hat jetzt neue Daten dazu veröffentlicht. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Weltweit gibt es inzwischen doppelt so viele Tage mit extremer Hitze wie vor Beginn des menschengemachten Klimawandels. Das geht aus Untersuchungen mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr der Hitze ausgesetzt als üblich. Aktuell gibt es Hitzewellen in Spanien und Portugal. Aus Madrid Christian Sachsinger.
Heiße Wüstenluft hat sich schon seit Anfang der Woche auf der iberischen Halbinsel breit gemacht. Tag für Tag sind die Temperaturen angestiegen und haben jetzt an manchen Orten 40 Grad erreicht. Für die meisten der autonomen Gemeinschaften Spaniens, vergleichbar mit den deutschen Bundesländern, gibt es für heute und teilweise auch noch für morgen Hitzewarnungen. Auch in Portugal haben die Behörden Hitzewarnungen herausgegeben. Dort werden lokale Temperaturrekorde für den Mai vermeldet. Unangenehm auch, für die nächsten Tage wird hier mit Wüstenstaub gerechnet, ein Problem für die Luftqualität.
Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz bereiten sich weitere Menschen darauf vor, ihre Häuser zu verlassen. Noch immer steigt das Wasser, das sich hinter dem gigantischen Schuttkegel aufgestaut hat. Laut Katastrophenstab ist die Kante des meterhohen Eis-, Fels- und Geröllbergs im Lötschental fast erreicht. Noch ist aber unklar, ob das Wasser nach und nach abfließen kann oder sich in einer großen Flutwelle den Weg Richtung Tal bahnt. Das könnte zwei tiefer liegende Gemeinden betreffen. Das Dorf Platten liegt bereits fast völlig unter meterhohem Schutt. Die rund 300 Einwohner waren in der vergangenen Woche in Sicherheit gebracht worden. Immobilienbesitzer sollen nach den Vorstellungen von Bundesjustizministerin Hubig grundsätzlich gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Die SPD-Politikerin verwies in der Augsburger Allgemeinen auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland im vergangenen Jahr. Mit der Union sei vereinbart, die Pflichtversicherung gegen Naturkatastrophen auszuweiten. Das betreffe zunächst die Versicherungsunternehmen. Sie dürften nur noch Neuverträge anbieten, die eine Elementarschadenabsicherung beinhalten. Bestehende Verträge sollen zu einem bestimmten Stichtag umgestellt werden. In Deutschland ist laut Versicherungswirtschaft etwa jedes zweite Privathaus gegen Schäden wie Hochwasser versichert. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke hält die Zukunft des Flüchtlingszentrums in Eisenhüttenstadt für offen. Der parteilose Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, das Dublin-Zentrum sei wegen der verschärften Grenzkontrollen nicht mehr unbedingt notwendig. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Die kämen jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland, so Wilke.
Bisher ist noch nicht so viel Geld dahin geflossen. Das ist ja wirklich sehr kurzzeitig aufgebaut. Aber jetzt stehen ein paar Entscheidungen zum infrastrukturellen Ausbau dort an. Die kosten wirklich Geld. Und das habe ich mir angeschaut und gesagt, na Moment mal, bevor jetzt da irgendwie weiteres Geld in diese Struktur ausgegeben wird, die vielleicht nicht mehr sinnhaft ist, gucken wir doch, wo wir das Geld woanders hinbringen. Zum Beispiel, um die anderen Strukturen zügiger an den Start zu bekommen, weil die werden weiterhin gebraucht und auch zügig gebraucht.
Brandenburgs parteiloser Innenminister René Wilke. In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her über die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte solche Entscheidungen zur Zollpolitik könne nur der Kongress treffen. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medien berichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. 10 lebende israelische Geiseln sollen freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern, später von Südwesten freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Friedrichshagen 16 und in Tempelhof 18 Grad, in Strausberg 16 und in Treuenbrietzen 22 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 12.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Bei einem Wes Anderson-Film bekommt man genau das, was man erwartet. Nämlich Wes Anderson auch bei seinem neuesten Streich mal wieder, dem phönizischen Meisterstreich. Ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im RBB 24 Inforadio. Heute in der Sendung im Gespräch Wes Anderson über seinen neuen Film und über seine unverkennbare Art, Filme zu machen und Geschichten zu erzählen. Das in der zweiten Hälfte von Abgedreht. Und vorher schauen wir auf die wichtigsten Neustarts dieser Woche im Kino, auf Alle lieben Tuda zum Beispiel, und natürlich auch auf Wes Andersons Der phönizische Meisterstreich. Wo Wes Anderson draufsteht, ist Wes Anderson drin. Das gilt auch für den komplett im Studio Babelsberg entstandenen neuen Streich des für seine eigenwilligen, kauzigen und besonderen Erzählwelten berühmten Regisseurs. Der titelgebende phönizische Meisterstreich soll der größte Coup des von Benicio del Toro gespielten großindustriellen Korda werden, die Erschließung und Ausbeutung des fiktiven Phöniziens, das nicht wirklich etwas mit dem Gebiet zu tun hat, auf dem heute Israel, Libanon und Syrien liegen. Während Kordas Feinde immer wieder versuchen, ihn umzubringen, holt er seine entfremdete, in einer Klosterschule aufgewachsene Tochter zu sich, damit sie sein Vermächtnis antritt.
Seine Tochter Liesel.
Ich habe dich zur Alleinerbin meines Nachlasses ernannt. Die du wohl eher früher als später sein wirst.
Warum? Unsere letzte Begegnung war vor 6 Jahren.
Ich habe meine Gründe.
Die da wären?
Meine Gründe? Die sag ich nicht.
Was genauso gut eine zynische Erkundung von Kapitalismus hätte werden können und es ganz weit im Hintergrund vielleicht auch noch ist, wird zu einem extravagant lakonischen Vater-Tochter-Schwank auf Phönizien-Rundreise durch wundersam kuriose Bühnenbilder. Mia Thrapleton als Cordas messerbegeisterte, selbstbewusste Tochter ist nicht nur eine Entdeckung, sondern mit das Aufregendste in diesem sehr, sehr typischen Wes Anderson-Film. Wieder einmal bevölkert mit einer ganzen Busladung Stars in Nebenrollen, die ihm dabei helfen, seine Fantasiewelt lebendig zu machen. Wer nicht genug von Wes Anderson bekommen kann, der kriegt hier das volle Programm. Und auch wenn Daueroriginalität auf Dauer eben nicht mehr originell ist, ein paar hübsche und lustige Momente hat der phönizische Meisterstreich dann doch zu bieten. Eine unter anderem auch queere Dreiecksliebesgeschichte in melodramatischen Zeiten der US-amerikanischen 1950er Jahre ist On Swift Horses und das hört sich leider nicht nur verkrampft an, sondern ist es letztlich auch. Eine Hochglanz-Romanverfilmung, die wunderschön aussieht und auch hervorragend gespielt ist von Jacob Elordi, Daisy Edgar-Jones und Will Poulter, die alle in ihren Rollen auf der Suche nach Liebe und Freiheit sind, sie aber nie ganz finden. So richtig geht das allerdings nie auf, ist nicht glaubwürdig und verliert sich in romantisierender Dramatisierung. Mehr als Edelkitsch sollte man jedenfalls nicht erwarten. On Swift Horses. Saint X ist nicht mehr und nicht weniger als eine Hommage an den Autor eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten, Antoine de Saint-Exupéry. Ein märchenhaftes, poetisch überhöhtes Eintauchen in eine wahre, kurze Episode seiner, wie er es selbst immer wieder nannte, eigentlichen Berufung und Leidenschaft, dem Fliegen. In den 1930er Jahren, als er als Postflieger arbeitet und dabei sein Leben aufs Spiel setzt, stürzt sein bester Freund, der Luftfahrtpionier Henri Guillaumet, bei einer Andenüberquerung ab und Saint-Ex macht sich auf die Suche nach ihm.
Saint-Exupéry, wenn Sie aufbrechen, um ihn zu suchen, werden Sie Ihr Flugzeug zerstören. Was denken Sie, hätte er an Ihrer Stelle getan?
Er hätte mich gerettet, Monsieur.
Louis Garrel spielt die Titelrolle, Vincent Cassel seinen besten Freund Henri und Diane Kruger dessen Frau. Den Absturz und diese große Freundschaft der beiden Flieger gab es wirklich, aber der französisch-argentinische Regisseur Sergio Aguero zaubert daraus in beinahe impressionistischen Bildern die Inspiration für Saint-Exupérys Geschichte vom kleinen Prinzen. Reizvoll erzählt, mit ein wenig zu viel Pathos, ist Saint-Ex ein von seinem Leben inspiriertes Bilderbuch und nicht zuletzt ein Denkmal für all die Piloten, für die Fliegen damals noch ein lebensgefährliches Abenteuer war. Das waren im Überblick die wichtigsten Filmstarts dieser Woche. Ebenfalls angelaufen ist auch der europäisch koproduzierte marokkanische Film Alle lieben Tuda. Christoph Schäffer stellt den Film vor.
Eine ausgelassene Feier am Stadtrand. Tuda singt Aitas, die Lieder der marokkanischen Frauen, die von Begehren handeln, von verbotener Liebe. In der Nacht läuft die Party aus dem Ruder. Tuda wird von einem der Männer vergewaltigt. Sie nimmt es hin. Für Drama ist im Leben einer alleinerziehenden Mutter kein Platz. Zu Hause wartet ihr kleiner Sohn Yassin. Er ist taubstumm. Durchhänger kann Tuda sich nicht erlauben. Am gleichen Abend noch ist sie wieder unterwegs, bespaßt für Geld eine Hochzeitsgesellschaft. Regisseur Nabil Ayouch über seine Heldin.
Ich wollte eine Figur schaffen, die keine andere Wahl hat, als sich immer wieder aufzurichten und einfach weiterzumachen. Tuda stellt einen Typ Frau dar, der mich als Filmemacher stark inspiriert hat. Nämlich Frauen, die keine Opfer sind, sondern die sich wehren und für ihre Rechte kämpfen in einer Gesellschaft, die ihnen kein Gehör schenkt und sie nicht akzeptiert.
Letztes Jahr feierte der Film seine Weltpremiere beim Festival in Cannes. Die marokkanischen Filmbehörden schickten ihn für den Oscar ins Rennen. In Marokko gilt Nabil Ayouch als feministischer Regisseur, der wie kein anderer weibliche Außenseiter feiert. Er selbst sieht es so.
Der Feminismus gehört nicht nur den Frauen. Er gehört auch all denjenigen, die irgendwo auf der Welt in prekären Verhältnissen leben. Da kann das Kino ein Vehikel sein, das alle Menschen zusammenbringt, die gleichen Leiden verspüren.
Ein Beitrag war das von Christoph Schäffer. Alle lieben Tuda, jetzt im Kino. Es reicht, sich kurz das Plakat anzuschauen oder jedes einzelne Bild des Films und man weiß sofort, dass der phönizische Meisterstreich ein Wes Anderson-Film ist. So klar, so eindeutig und so unverkennbar, dass sogar Wes Anderson darüber lachen muss, wenn man ihn im Interview darauf anspricht.
I think you are the sequel is a pretty good caption for me.
Er selbst ist die Fortsetzung. Das Ganze mal so scherzhaft ausgedrückt, das gefällt ihm eigentlich ganz gut und trifft es sogar ziemlich genau. Grob gesagt ist schließlich jeder Wes Anderson-Film die Fortsetzung seiner Ideen, seines Wesens und seines kreativen Ausdrucks. Immer wieder, jedes Mal von Neuem, erzählt er in Bildern, die wie verschnörkelte Miniaturwelten aussehen, durch die er dann kauzige Charaktere wie kleine Spielfiguren bewegt, während sie lakonische Dialoge von sich geben. Und selbst wenn er sich mal vornimmt, etwas anders zu machen, gibt er zu, irgendwie kommt dann am Ende doch immer wieder ein Wes Anderson-Film heraus.
Sometimes I say, I want this to be very free.
Manchmal möchte ich ja gerne, dass das alles etwas freier wirkt. Aber dafür muss es trotzdem erstmal durch mich hindurch. Und dabei kommt dann eben heraus, dass es aussieht, als hätte ich es gemacht.
It tends to look like I did it.
Es ist wie die eigene Handschrift, sagt er, die man eben auch nur bis zu einem gewissen Grad unter Kontrolle hat. Und seine Handschrift als Regisseur, als filmischer Geschichtenerzähler ist immer erkennbar und entwickelt fast so etwas wie ein Eigenleben. So wollte er mit seinem phönizischen Meisterstreich ursprünglich eine böse Glosse über den Kapitalismus machen, aber irgendwie wurde die Geschichte dann immer heiterer.
Yes, I think the movie started with the idea of being.
Ja, wir haben uns bei diesem Film sogar am Anfang etwas unerbittlich Düsteres vorgestellt. Das wurde es dann nicht. Aber das war das, worüber ich mit Roman Coppola bei unseren ersten Drehbuchideen immer wieder gesprochen habe. Wir fanden es gerade toll, einen ausgemachten, unverbesserlichen Ausbeuterkapitalisten im Zentrum zu haben. Nur wurde er durch die DNA des Films dann zu etwas anderem.
But in fact, somewhere in the DNA of the movie, he wanted to become something else.
Das war Wes Anderson im Gespräch, sein phönizischer Meisterstreich jetzt im Kino. Und das war es mit Abgedreht für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Und im Studio ist wieder Irina Grabowski. Das Berliner Unternehmen Palois hat eine künstliche Intelligenz entwickelt, die den Kundenservice automatisch abwickelt per Chat oder Telefon. Und mit diesem Geschäftsmodell ist das Unternehmen kürzlich in die Riege der Einhörner aufgestiegen, wird also mit mehr als $1 Milliarde bewertet. Unsere Wirtschaftsreporterin Annika Krempel stellt das Start-up vor.
Bei manchen Unternehmen geht eine künstliche Intelligenz ans Telefon, wenn Kunden die Hotline anrufen. Etwa bei der Sportkette Decathlon, dem Reiseanbieter TUI oder am Flughafen BER.
Willkommen bei Kronos Travel. Hier spricht Susi, deine digitale Assistentin. Wie kann ich dir heute weiterhelfen?
Hallo Susi. Ich habe ein Problem. Ich muss meine Reise leider nächste Woche stornieren, weil meine Frau krank geworden ist.
Oh, das tut mir leid zu hören, dass deine Frau krank geworden ist. Gute Besserung. Könntest du mir bitte deine 10-stellige Bestätigungsnummer und die 4-stellige PIN deiner Buchung nennen?
Mit solchen KI-Agenten will Palois den Fachkräftemangel im Kundenservice lösen. Susi und ihre Kollegen können schon einen großen Teil der Kundenkommunikation selbstständig übernehmen, sagt Gründer Malte Kosub.
Die KI-Agenten können im Grunde schon mit Backend-Systemen sprechen und tatsächlich Ende zu Ende Themen durchführen und Adressen ändern oder eine Bestellung aufgeben und so weiter.
Wenn ein Unternehmen möchte, kann Susi auch Dialekt und Umgangssprache, wodurch sie besonders menschlich wirken soll. Die Sprachmodelle kommen von Partnern wie OpenAI. Palois selbst baut eine Plattform um diese KI herum, die ihre Kunden dann nutzen können. Beim Callcenter-Ersatz soll es nach Willen von Kosub aber nicht bleiben. Er glaubt, dass seine KI-Agenten künftig in vielen Apps bei der Bedienung helfen. Statt sich durch ein Menü zu tippen, könnten Nutzer dann einfach eine KI fragen.
Du sagst vielleicht, ich habe am Samstag ein feines Dinner und brauche eine schicke Hose in Schwarz. Ja? Und dann wird diese Hose dir angezeigt. Im besten Fall bist du sogar schon eingeloggt und der KI-Agent weiß, welche Größe du hast und so weiter.
Palois Ziel ist, mit der Software Weltmarktführer zu werden. Dafür ist das Unternehmen vor kurzem in die USA expandiert. Es ist der wichtigste Wachstumsmarkt. Gleichzeitig hat die Milliardenbewertung des Startups nochmals neue Aufmerksamkeit erzeugt für künstliche Intelligenz made in Europe. Und das könnte zusammen mit der restriktiven Politik von Donald Trump europäischen Unternehmen der Branche Rückenwind verleihen.
Es gibt schon Unterhaltungen mit Konzernen, die mindestens mal das Gespräch aufmachen, dass sie darüber nachdenken, wie viel US-Software wollen sie in Zukunft noch beziehen, wenn es geopolitisch so weitergeht, wie es gerade passiert.
Die Milliardenbewertung zeigt, dass Investoren in dem Geschäftsmodell großes Potenzial sehen. Palois hat bereits mehr als 300 Mitarbeiter und konnte seinen Umsatz innerhalb von einem Jahr vervierfachen.
Unsere Wirtschaftsreporterin Annika Krempel hat Ihnen das Berliner Unternehmen Palois vorgestellt, das jetzt zu den Einhörnern gehört, also zu Unternehmen, die mit mehr als $1 Milliarde bewertet werden. Die älteste und bekannteste Kryptowährung der Welt hat vergangene Woche ein neues Rekordhoch erreicht. Ein Bitcoin war über 110.000 US-Dollar wert. Der Politökonom Christopher Olk von der Freien Universität Berlin äußert sich trotzdem kritisch.
Die letzten Jahre waren ja ein richtiger Krypto-Hype und auch Menschen in meinem persönlichen Umfeld, die sich überlegt haben, hätte ich damals in Bitcoin investiert, dann wäre ich jetzt Millionär. Und dieses riesige Versprechen, wir können irgendwie ein Geld schaffen, das keine Banken braucht, das keine Staaten braucht. Dieses Riesenversprechen hat viele Leute angelockt und fasziniert. Und es ist aber jetzt in den letzten Jahren klar geworden, dass die Realität überhaupt nichts mit diesem Versprechen zu tun hat.
Das sagt Christopher Olk. Er ist Mitautor einer Studie, die zeigt, Krypto ähnelt mittlerweile einem Schattenbankensystem. Ein Gespräch mit dem Politökonom können Sie hier bei uns hören um 14.25 Uhr nochmal im Programm und natürlich auch in unserer App.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Michael Mellinger.
Vorsicht auf der B5, Nauen Richtung Berlin. Zwischen der westlichen A10 und Mühlenstraße befinden sich Personen auf der Standspur. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest stehen Sie etwa 20 Minuten an einer Baustelle im Stau. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben mit plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskower Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. In Müggelheim ist die Straße Alt-Müggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt und zur S-Bahn bis Sonntag Betriebsschluss sind unterbrochen die S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg und die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Stattdessen fahren Busse.
12.39 Uhr haben wir es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Guten Tag, ich bin Irina Grabowski. Attributionsforschung ist ein Spezialgebiet der Klimaforschung. Sie schaut sich an, wie der Klimawandel unser Wetter beeinflusst, erforscht also die Wetterextreme. Ja, wie hängen Klimawandel und Hitze zusammen? Dazu gibt es jetzt neue Daten. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht hervor, den Klimaforscher mehrerer Organisationen verfasst haben. Aus dem ARD-Kompetenzzentrum Klima, Susanne Henn.
Allein in den letzten 12 Monaten, den heißesten, die je gemessen wurden, war rund die Hälfte der Menschen weltweit einen Monat mehr mit extremer Hitze ausgesetzt als in ihrer Region üblich. In 195 Ländern, darunter Deutschland, gibt es mittlerweile doppelt so viele Hitzetage als vor Beginn des Klimawandels, so die Autoren des Berichts. Mit zunehmender Tendenz, denn die Wahrscheinlichkeit extremer Hitzewellen steige, je länger wir fossile Energieträger nutzen. Keine Region der Erde bliebe davon verschont, aber in vielen Ländern würden die damit einhergehenden Gefahren immer noch unterschätzt. Vor allem alte und kranke Menschen, aber auch Kinder, Schwangere und Menschen, die draußen arbeiten, seien besonders betroffen.
Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz bereiten sich weitere Menschen in den darunterliegenden Dörfern darauf vor, ihre Häuser zu verlassen. Hinter den Geröllmassen im verschütteten Dorf Blatten staut sich weiter Wasser. Von Flugzeugen aus wird die Lage beobachtet. Unsere Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Das Wasser in dem See, der sich nach dem gigantischen Berg- und Gletschersturz aufgestaut hat, habe begonnen, sich einen Weg durch die Geröllmassen zu bahnen. Das sei ein ziemlich günstiges Szenario, denn je mehr Wasser auf diese Weise abfließe, desto geringer werde die Gefahr einer weiteren Katastrophe durch einen plötzlichen Durchbruch, so der verantwortliche Kantonsgeologe. Gleichzeitig steige das Wasser hinter dem enormen Schuttkegel weiter. Die Experten können deshalb nicht ausschließen, dass große Wassermengen plötzlich durchbrechen und sich zusammen mit dem Geröll in eine gefährliche Schutt- und Schlammlawine verwandeln.
Immobilienbesitzer sollen nach den Vorstellungen von Bundesjustizministerin Hubig grundsätzlich gegen Elementarschäden versichert sein müssen. Die SPD-Politikerin verwies in der Augsburger Allgemeinen auf die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland im vergangenen Jahr. Mit der Union sei vereinbart, die Pflichtversicherung gegen Naturkatastrophen auszuweiten. Das betreffe zunächst die Versicherungsunternehmen. Sie dürften nur noch Neuverträge anbieten, die eine Elementarschadenabsicherung beinhalten. Bestehende Verträge sollen zu einem bestimmten Stichtag umgestellt werden. In Deutschland ist laut Versicherungswirtschaft etwa jedes zweite Privathaus gegen Schäden wie Hochwasser versichert. Brandenburgs neuer Innenminister Wilke hält die Zukunft des Flüchtlingszentrums in Eisenhüttenstadt für offen. Der parteilose Politiker sagte im RBB 24 Inforadio, das Dublin-Zentrum sei wegen der verschärften Grenzkontrollen nicht mehr unbedingt notwendig. Dort werden Menschen untergebracht, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Diese kämen wegen der verschärften Grenzkontrollen aber jetzt ohnehin nicht mehr nach Deutschland. In den USA gibt es im Streit über die Sonderzölle der Regierung ein juristisches Hin und Her. Sie dürfen vorerst doch erhoben werden, wie ein Berufungsgericht in Washington geurteilt hat. Die Richter setzen damit ein anderes Urteil außer Kraft, mit dem ein Großteil der Zollpläne von US-Präsident Trump für rechtswidrig erklärt wurde. Die Regierung hatte dagegen Berufung eingelegt und bekam vorerst Recht. Jetzt hat die US-Regierung 10 Tage Zeit, ihre Sicht darzulegen. Präsident Trump beruft sich auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977. Das Gericht für internationalen Handel hält bei Entscheidungen zur Zollpolitik aber den US-Kongress für zuständig. Wann endgültig entschieden wird, ist unklar. Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Sie seien jetzt gefährliche Kampfzonen, schrieb ein Militärsprecher. Währenddessen versuchen die USA weiter, eine Waffenruhe zu vermitteln. Nach Angaben aus Washington hat Israel einem neuen Vorschlag schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, er werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. 10 lebende israelische Geiseln sollen freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern, später von Südwesten freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin Buch 19 und in Steglitz 21 Grad, in Frankfurt-Oder 17 und in Senftenberg 24 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 12.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. In der Ampelkoalition war es im Koalitionsausschuss zum Schluss meist ein Hauen und Stechen. Auch in den Vorgängerregierungen war der Ausschuss eher ein Krisentreffen. Unter der neuen Bundesregierung von Friedrich Merz soll das anders werden. Partei- und Fraktionschefs von Union und SPD plus Kanzler wollen sich regulär einmal im Monat treffen und nicht erst dann, wenn es brennt. Kurz vor Himmelfahrt war nun das erste dieser regulären Treffen mit anschließender Pressekonferenz und unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel ist dabei Folgendes aufgefallen.
Sie kam in Pink, Saskia Esken, noch Parteivorsitzende der SPD. Sie trägt meistens solch knallige Farben. Dabei fällt sie doch auch so auf als einzige Frau unter Männern. Die hatten natürlich als Erste das Wort in der Pressekonferenz, allein von Amts wegen der Bundeskanzler.
Ich kann Ihnen sagen, dass wir uns in einer ausgesprochen guten Atmosphäre getroffen haben.
Die ausgesprochen gute Atmosphäre ist für Friedrich Merz eine der Kernbotschaften. Er will demonstrieren, dass seine Koalition harmonisch ans Werk geht und das mit Tempo.
Es geht jetzt Schlag auf Schlag.
Das ist die zweite Kernbotschaft. Schwarz-Rot gibt Gas. Bis zum Sommer soll sich spürbar etwas ändern. Mit den Maßnahmen, die auch im Koalitionsvertrag stehen. Investitionen sollen getätigt und unkompliziert umgesetzt werden. Die Wirtschaft soll wieder wachsen, Reformen sollen kommen, Energiekosten gesenkt werden. Auch das Sondervermögen, das aus Krediten finanziert wird, soll in den nächsten Wochen aufgesetzt werden. Lars Klingbeil, Vizekanzler und Finanzminister, will das erste Geld schon bald für Investitionen bereitstellen.
Das ist die größte Modernisierung unseres Landes, die wir auf den Weg bringen. Und jeder wird merken, dass im Land sich etwas verändert.
Dass sich im Land etwas verändert, will Markus Söder schon ausgemacht haben.
Die Stimmung in Deutschland hält sich etwas auf.
Was wohl eher Söders gefühlte Wahrnehmung ist, denn belegbare Realität. Der Ministerpräsident aus Bayern scheint guter Dinge zu sein. Noch nie habe eine Bundesregierung so viel für die Länder getan wie diese. Söder kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.
Es ist echt ein intensives und toughes Arbeitsprogramm. Das muss man wirklich sagen, dass sich eine Regierung stellt. Ich bin sehr dankbar, beeindruckt mich auch.
Söder ist beeindruckt, Merz geschmeichelt, Klingbeil irgendwie auch und Saskia Esken eher nicht. Gewohnt nüchtern bewertet sie die Prioritätenliste durch die sozialdemokratische Brille.
Wir wollen Deutschland nicht nur schneller und besser machen, sondern eben auch gerechter.
Und Esken ist es auch, die ein Thema hervorhebt, das besonders für Frauen wichtig ist. Ein Moment, der zeigt, dass es eben nicht egal ist, ob Frauen in der Runde sitzen oder nicht. Es geht um gleiche Löhne für Frauen wie Männer, um Entgeltgleichheit.
Ist ein ganz entscheidendes, mir besonders wichtiges Thema. Und auch da sind wir handelseinig geworden.
Die Handelseinigkeit besteht darin, dass sich eine Kommission damit beschäftigen soll. Bis die ans Arbeiten kommt, wird Esken keine Parteichefin mehr sein. Es ist ihr letzter Koalitionsausschuss. Darauf muss sie dann selber aufmerksam machen. Die Männer in der Runde halten das offenbar nicht für notwendig.
Tja, und der nächste Koalitionsausschuss wird dann wahrscheinlich schon mit Bärbel Baas statt mit Saskia Esken stattfinden, denn Frau Baas hat sich ja für den SPD-Vorsitz beworben oder will sich dafür bewerben. Die ESA, die Europäische Weltraumagentur, hat heute den 50. Jahrestag ihrer Gründung. Mit einem Budget von fast 8 Milliarden Euro betreibt sie mit Weltraumforschung, Navigationstechnik und Erdbeobachtung ein umfangreiches Programm. Das war vor 50 Jahren noch anders. Da wollte man sich aus der Abhängigkeit von US-amerikanischer Technik befreien. Und das führte dann zur Gründung der ESA. Frank Wittig aus der ARD-Wissenschaftsredaktion dazu.
Rolf Densing leitet das ESA-Flugkontrollzentrum in Darmstadt. Er sagt, so richtig bewusst wurde den Europäern ihre Abhängigkeit von den amerikanischen Partnern durch den Symphony-Schock.
Symphony war ein Telekommunikationssatellit. Wir hatten damals keine eigene Startrakete, um diesen zu starten. Und unsere amerikanischen Freunde haben nur unter der Bedingung starten wollen, dass dieser Telekommunikationssatellit nicht in Konkurrenz tritt zu anderen. Und das war praktisch die Geburtsstunde der Ariane-Rakete.
1979 startet Ariane 1 zu ihrem Jungfernflug. Seitdem hat die europäische Trägerrakete 263 Flüge absolviert und ist dabei mit mehr als 1100 Satelliten gestartet. Sie gilt als äußerst zuverlässige Trägerrakete. Fehlstarts waren die seltene Ausnahme. 2000 Mitarbeiter hat die ESA, etwa 1000 davon arbeiten im Flugkontrollzentrum in Darmstadt. Die Expertinnen und Experten kontrollieren aktuell 28 Satelliten, steuern Flugmanöver, empfangen wissenschaftliche Daten und werten sie aus. Das Programm der ESA hat sich in 5 Jahrzehnten stark entwickelt.
In der Anfangszeit der europäischen Raumfahrt stand das Universum und das Planetensystem im Zentrum der Raumfahrt. Aber natürlich können wir auch vom Weltraum aus zurückblicken auf die Erde. Und das ist eine Disziplin, die Erdbeobachtung, die immer stärker an Bedeutung gewinnt.
Mittlerweile ist eine Armada von Erdbeobachtern unterwegs. Etwa für das im Jahr 2014 gestartete Copernicus-Programm, das den Planeten umfassend überwacht. Es erkennt den Zustand der Vegetation in Dürrezeiten, beobachtet das Ozonloch und Prozesse in der Atmosphäre. Copernicus überwacht auch die EU-Außengrenzen und kritische Infrastrukturen und liefert Daten zum Klimawandel, zum Zustand der Meere. All diese Daten stellt die ESA der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung.
Die Öffentlichkeit hat ja schon mal bezahlt für die Entwicklung dieses Raumsegmentes der Satelliten. Und deswegen ist es ja nur recht und billig, wenn man ihnen die Produkte, die da rauskommen, auch kostenlos zur Verfügung stellt, so dass zum Beispiel eine Start-up-Szene auch kommerziellen Gewinn daraus erzielen kann.
Die ESA arbeitet in ihren 30 Business-Inkubationszentren mit etwa 1600 Start-ups zusammen. Für Projekte rund um die Raumfahrtindustrie. Auch das Finanzierungsmodell der ESA unterstützt die Hightech-Industrie. Das heißt,
dass Aufträge an die Mitgliedstaaten zurückfließen im Verhältnis zu ihrer Beitragsleistung. Das führt dann aber auch dazu, dass Mitgliedstaaten da, wo sie ihren Förderschwerpunkt sehen und da, wo sie die Expertise der heimischen Industrie sehen, besonders viel Geld reinstecken und auch besonders viele Aufträge zurückbekommen und gezielt Industriezweige stärken können.
So wie die Weltraumtechnik für Kommunikation und Satellitennavigation, die aus der modernen Welt nicht mehr wegzudenken ist. Nach seinen Startschwierigkeiten liefert das Navigationssystem Galileo mittlerweile Positionsdaten bis auf wenige Zentimeter genau. Das ist Weltrekord. Doch im Frühjahr 2025 ein schwerer Schlag für die ESA. Donald Trump droht, das Budget der NASA zu kürzen. Fachleute befürchten das Aus für gemeinsame astronautische Projekte.
Was lernen wir daraus? Wir tun gut daran, auch insbesondere vor dem Hintergrund der Wirtschaftskraft, die wir haben, eigene unabhängige Raumfahrt zu betreiben.
Damit ist man wieder zurück beim Grundgedanken, mit dem die Europäische Weltraumagentur heute vor 50 Jahren gegründet wurde.
RBB 24 Inforadio Kultur.
In Nürnberg wird in den nächsten Tagen viel gesungen, heute auch schon. Das Deutsche Chorfest gastiert, diesmal in Franken. Es findet ja nur alle 4 Jahre statt und 12.000 Sängerinnen und Sänger aus rund 400 Chören werden erwartet. Auch der Berliner Chorverband singt mit. Insgesamt dürfen sich die Besucher bis Sonntag in Nürnberg auf rund 600 Konzerte freuen und mitsingen ist erlaubt. Gestern wurde das Deutsche Chorfest eröffnet. Es hat dieses Jahr das Motto Stimmen der Vielfalt. Zur Eröffnung Kulturreporterin Miriam Scholz.
3 Chöre vereint auf einer Bühne singen das Eröffnungslied Stimmen der Vielfalt. Extra für das Chorfest komponiert von der in Franken lebenden kubanischen Komponistin, Dirigentin und Kirchenmusikerin Yuldania Gomez Heredia.
Das ist für mich eine Ehre, wirklich hier zu sein und dieses Stück zu präsentieren. Ich freue mich total und ich freue mich sehr, dass auch viele Leute das singen werden und hören werden, dieses Stück.
Mit dem Startschuss im Herzen Nürnbergs klingt das Chorfest an ganz unterschiedlichen Orten. Geschichtsträchtigen wie der Kongresshalle oder der Sebalduskirche, aber auch in der Kulturwerkstatt, auf AEG, in Seniorenstiften und Pflegezentren. An diesen Orten zu singen und dabei zu sein, für die Chöre etwas ganz Besonderes.
Das ist schon cool. Also einfach mal nochmal zu sehen, dass man einfach auch auf einer Bühne sitzt und einfach mal ganz zeigen kann, was man so kann.
Ob professionellere oder jetzt wirklich totale Laienchöre, es ist ein wunderbares Gemisch. Und singen ist was für die Seele, es ist wirklich was für alle.
Ja, schon auch ein bisschen abgefahren tatsächlich. Wir singen sonst nie auch draußen so, Open Air, die Bühne wirklich ist krass und es sind jetzt ja schon so viele Leute da.
Ja, es macht schon sehr viel Spaß und wir haben lange dafür geprobt.
Was gemeinsam entsteht, das ist wahnsinnig toll und es gibt einem auch ein sehr euphorisches Gefühl.
Nach Nürnberg gekommen ist auch Christian Wulff, Präsident des Deutschen Chorverbandes. Er freut sich auf ein Fest der Begegnung und des Miteinanders.
Im Grunde genommen ist ja Chormusik etwas zum gemeinsamen Machen. Es stärkt den Zusammenhalt. Jeder bleibt mit seiner Stimme Individuum, aber es entsteht doch was Größeres, Gemeinsames. Und ich glaube deshalb, dass die Chormusik eigentlich für die meisten unserer Probleme am stärksten unterstützen kann. Dass man nicht spaltet, dass man nicht Hass und Häme und Hass zulässt, sondern dass man zusammenwirkt, Menschen zusammenbringt.
Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Von zeitgenössischer Chormusik bis hin zu Gospel, Pop und Weltmusik. Aber auch alle Besucherinnen und Besucher sind jeden Tag eingeladen mitzusingen bei den sogenannten Singalongs. Im Halbstundentakt singt und klingt es in der Stadt. Über 400 Chöre sind bis Sonntag in Nürnberg zu hören.
Mal gucken, was die anderen so machen. Wir sind ein bisschen aufgeregt, glaube ich auch.
Ich freue mich seit 3 Jahren drauf. Ist eine tolle Sache.
Also ich freue mich auf jeden Fall auf 4 Tage lang voller Musik in Nürnberg. Ich war das letzte Mal beim Chorfest in Leipzig. Ich fand einfach die Stimmung, die da geherrscht hat, total cool.
Aber wir schaffen es nicht zu gewinnen, auf gar keinen Fall. Es geht darum, dass man, sag ich mal, das, was man sowieso schon kann, sag ich mal, nochmal rausputzt und dann zu dem, was man abliefert, ein strukturiertes Feedback bekommt.
Das Deutsche Chorfest gestern ist es in Nürnberg eröffnet worden unter dem Motto Stimmen der Vielfalt. Und da dieses Chorfest nur alle 4 Jahre stattfindet, sind die Erwartungen natürlich groß. Und wie gesagt, jetzt kann mitgesungen werden und eventuell gibt es auch einen Gewinner. Ja, Miriam Scholze berichtete von der Eröffnung.
Täglich prasseln unzählige Schlagzeilen, Posts und Nachrichten auf uns ein. Welchen Informationen können Sie da noch vertrauen?
Ich informiere mich über das Radio,
um dadurch ein Meinungsspektrum zu bekommen.
Tagesschau. Als App oder auch auf Instagram.
Öffentlich-rechtliche.
Weil ich denke, dass diese gute Arbeit leisten.
Der ARD-Nachrichtentag am 5. Juni.
Mein Name ist Jesse Wellmer von den Tagesthemen. Jeden Tag verlassen sich Millionen Menschen auf unsere Informationen.
Klima, Wirtschaft, Politik. Wir behalten den Überblick. Weltweit und direkt vor Ihrer Tür. Am 5. Juni zeigen wir beim ARD-Nachrichtentag, wie wir arbeiten. Auch bei uns im Programm. Glaubwürdig, unabhängig, transparent. RBB 24 Inforadio. Nachrichten, auf die Sie sich verlassen können.
Ab auf die Insel. Ein langes Wochenende ist es für viele. Zeit gibt es dafür Ausflüge und Erkundungen, auch für Feste. Und mitten in Berlin gibt es ein Jubiläum zu feiern. Und um das geht es jetzt nachher gleich bei Clemens Schulze. Clemens löst mich jetzt hier am Mikrofon ab. Hallo Clemens.
Hallo Irina. Ja, also groß gefeiert wird wegen, naja, klar, 200 Jahre Berliner Museumsinsel. Und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die hat sich wohl gedacht, Jubiläumsfeier, das kann doch jeder, wir machen's größer. Und ab heute geht es deswegen auch rund auf der Insel, mitten in Berlin. Bis Sonntag ist wahnsinnig viel geplant. Unsere Reporterin, die ist mittendrin, erkundet gerade die Lage, was so alles an Veranstaltungen angesagt ist, wie die Stimmung so ist. Und in einer knappen Stunde erzählt sie uns dann von ihren Eindrücken von der Berliner Museumsinsel. Also 200 Jahre werden da gefeiert. Ein richtig großes Ereignis ist das.
Wunderbar. Das also bei Clemens Schulze. Und ich sag mal noch, wie das Wetter zur Fete ist, zum Party. Ja, durchwachsen könnte man sagen. Also heute haben wir es eher ruhiger, ne? Also kurze Schauer sind mal möglich, ein starkbügiger Westwind, das ist schon ein bisschen unruhiger, 22 bis 26 Grad, also doch warm. In der Nacht dann milde 15 bis 12 Grad, wenig Wind dann mal und vor allen Dingen trocken. Lokal haben wir Nebel, morgen auch ruhig mit Sonne und lockeren Wolken, lokal einzelne Schauergewitter bei 23 bis 27 Grad, aber Obacht am Sonntag, teils kräftige, unwetterartige Schauer und Gewitter lokal und dazu schwülwarme 24 bis 28 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Michael Mellinger.
Vorsicht in Potsdam. Auf der Nutestraße stadtauswärts zwischen Horstweg und Wetzlarer Straße liegt ein totes Tier auf der linken Spur. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle mit plus 30 Minuten. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben mit plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Neukölln zwischen Dreieck Charlottenburg und Dreieck Funkturm und im weiteren Verlauf zwischen Detmolder Straße und Albuinstraße sowie Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Dreieck Funkturm. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummesburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
13 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze, schönen guten Tag. Im Süden Spaniens sind es rund um Sevilla gerade fast 40 Grad und wir haben erst Ende Mai. In Kanada toben ungewöhnlich heftige Waldbrände und in der Schweiz stürzt ein Gletscher ein. Alles wohl Indizien für den Klimawandel. Nach den Nachrichten der Blick in die Schweiz mit unserer Korrespondentin. Jetzt die Meldung mit Michael Mellinger.
Durch den Klimawandel hat sich die Zahl der Tage mit extremer Hitze weltweit verdoppelt. Das geht aus einem Bericht mehrerer Klimaorganisationen hervor. So war in den vergangenen 12 Monaten rund die Hälfte der Menschheit im Schnitt einen Monat mehr Hitze ausgesetzt als üblich. Das gilt auch für Deutschland. Hier gab es nach Schätzungen zuletzt jährlich 3000 hitzebedingte Sterbefälle. Um zu verhindern, dass sich die Hitzewellen weiter verstärken, plädieren die Forscher dafür, keine Kohle, kein Gas und kein Öl mehr zu verbrennen. Außerdem seien zum Schutz der Bevölkerung bessere Hitzeaktionspläne nötig, vor allem für Städte. Nach dem massiven Gletscherabbruch in der Schweiz bereiten sich weitere Menschen darauf vor, ihre Häuser zu verlassen. Noch immer steigt das Wasser, das sich hinter dem gigantischen Schuttkegel aufgestaut hat. Laut Katastrophenstab ist die Kante des meterhohen Eis-, Fels- und Geröllbergs im Lötschental fast erreicht. Noch ist aber unklar, ob das Wasser nach und nach abfließen kann oder sich in einer großen Flutwelle den Weg Richtung Tal bahnt. Das könnte zwei tiefer liegende Gemeinden betreffen. Das Dorf Platten liegt bereits fast völlig unter meterhohem Schutt. Die rund 300 Einwohner waren in der vergangenen Woche in Sicherheit gebracht worden. In den USA geht der Rechtsstreit über die von der Trump-Regierung angeordneten Zölle weiter. Ein Berufungsgericht hat die Blockade der Importzölle vorerst aufgehoben. Es reagierte auf einen Eilantrag der Regierung. Aus Washington Nina Barth.
Das Berufungsgericht hat damit das Urteil des für internationalen Handel zuständigen US-Gerichts einkassiert. Denn das hatte Stunden zuvor verkündet, US-Präsident Donald Trump habe mit den Zöllen seine Befugnis überschritten. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein. Bei dem Rechtsstreit geht es um Zölle, die Trump gegen fast alle Handelspartner der USA verhängt hat, auch die EU, und um Abgaben, die er auf bestimmte Waren aus China, Mexiko und Kanada erhoben hat. Trump berief sich bei der Verkündung auf ein Notstandsgesetz. Wann das Berufungsgericht seine endgültige Entscheidung verkünden wird, ist noch nicht klar.
Der insolvente Modehersteller Gary Weber schließt all seine Geschäfte in Deutschland. Das Unternehmen teilte in Halle-Westfalen mit, der Gläubigerausschuss habe dem Übernahmekonzept der spanischen Modefirma Victrix zugestimmt. Das Familienunternehmen will demnach nur die Marke Gary Weber übernehmen, nicht aber die etwa 40 Läden.